Also wir haben die speziellen Adressaten zunächst, Israel, die universale Botschaft, die den Heiden gegenüber genauso gilt, aber jetzt wieder die spezielle Beglaubigung. Wenn man das vergleicht, später dann bei Matthäus 28 ist nicht mehr die Rede von den begleitenden Zeichen. Also Zeichen und Wunder gehören nicht generell zur Ausstattung der Evangelisten. Das im Gegensatz zu dem etwa, was John Wimber gelehrt hat in den 80er Jahren nach dem Motto, die Leute müssen erst durch Zeichen und Wunder beeindruckt werden, bevor sie dem Evangelium glauben können. Aber die Apostel der ersten Stunde brauchen es nach dem Willen Jesu. Sie werden dadurch autorisiert und sie sollen genau die gleichen Wunder vollbringen, wie der Herr sie selbst getan hat. Und Wolfgang Bühner hat ja zur Eindeutigkeit und Spontaneität und durchschlagenden Sofortwirkung dieser Wunder gesagt, was zu sagen ist heute Vormittag. Und diese Wunder hatten verschiedene Funktionen. Sie waren einmal die prophetischen Vorzeichen des vollendeten Gottesreiches. Also da haben die Jünger gezeigt, im Auftrag Jesu, so wird es sein in der Ewigkeit. Keine Krankheit, kein Tod, kein Leid. Sie waren zum anderen der Ausweis für den wahren Messias. Da werden wir morgen nochmal drauf zu sprechen kommen, wenn es darum geht, wie Jesus Johannes den Täufer überzeugen will. Es war gesagt worden, wenn der Messias, der wahre Messias kommt, dann wird sein Kommen begleitet sein von massiven Wundern. Jesaja 35 und Jesaja 28. Und, das ist hier das Entscheidende, sie dienen auch zur Beglaubigung der Apostel. Also Hinweis auf das vollendete Reich Gottes, Ausweis für den Messias, Beglaubigung der Apostel. Ja, sie handeln im Auftrag Jesu, sie sind wirklich autorisiert, seinen Willen und seine Wahrheit für alle folgenden Generationen festzuhalten. Und deshalb können wir getrost aus ihren Händen die Heilige Schrift entgegennehmen. Und heute haben wir keinen Anlass, solche Wunder zu erwarten oder zu erbitten. In der Regel auch nicht so dramatische Akte von Gemeindezucht wie in Apostelgeschichte 6, wo dann Leute plötzlich tot umfallen. Das wäre auch mal eine neue Form von Gemeindezucht. Und darum sind der nachapostolischen Gemeinde auch keine Heilungsgaben verheißen worden. Und wir haben auch nicht den Auftrag, öffentliche Heilungsveranstaltungen mit Wunderheilern durchzuführen, sondern wenn wir Kranken als Gemeinde helfen wollen, dann gilt Jakobus 5, Vers 13 bis 18. So speziell wie die Adressaten und die Beglaubigung der Boten ist dann auch die spezielle Versorgung. Ich lese nochmal ab Vers 8, heilt Kranke, reinigt Aussätzige, weckt Tote auf, treibt Dämonen aus, umsonst habt ihr es empfangen, umsonst gebt es her und dann nehmt weder Gold noch Silber noch Kupfer in eure Gürtel, keine Tasche auf den Weg, auch nicht zwei Hemden, weder Schuhe noch Stab, denn der Arbeiter ist seiner Nahrung wert. Also, mit Kleidung, mit Nahrung, mit Geld sollen sie nur sehr begrenzt ausgestattet sein. Das ist ein radikaler Verzicht auf Reisegepäck, auf jede Form von finanzieller Vorsorge. Und wir müssen wieder feststellen, dass das, was Jesus hier lehrt, kein allgemeines biblisches Prinzip ist. Schon in Lukas 22, ab Vers 35, wird er seinen Leuten dann in einer anderen Situation etwas anderes sagen. Das ist interessant, das mal zu vergleichen. Lukas 22, ab Vers 35, da sagt er, als ich euch ausgesandt habe, ohne Geldbeutel, ohne Tasche, ohne Schuhe, habt ihr je Mangel gehabt? Sie sprachen niemals. Da sprach er zu ihnen, aber nun, wer einen Geldbeutel hat, der nehme ihn, desgleichen auch die Tasche. Und wer es nicht hat, verkaufe seinen Mantel und kaufe ein Schwert. Also hier ist offensichtlich eine andere Situation eingetreten. Später wird dann auch Paulus schreiben, etwa in 1. Korinther 9, Vers 14, dass jemand, der das Evangelium verkündigt, sich unter bestimmten Umständen auch vom Evangelium nähren soll. 1. Korinther 9, Vers 14, ich habe den Vers auch auf dem Zettel aufgeführt. So hat auch der Herr befohlen, dass die das Evangelium verkünden, sich vom Evangelium nähren sollen. Oder 1. Timotheus 5, Vers 18, diese Stelle, du sollst dem Ochsen, der da drischt, nicht das Maul verbinden und ein Arbeiter ist seines Lohnes wert. Oder Galater 6, Vers 6, auch eine interessante Stelle. Wer aber unterrichtet wird im Wort, der gebe dem, der ihn unterrichtet, Anteil an allem Guten. Und Paulus hat auch selbst etwa dankbar die Unterstützung der Philipper entgegengenommen, Philipper 1 und Philipper 4. Die Bibel lehrt also kein Armutsideal und Jesus hat keinen Bettelorden gegründet. Warum aber dann in diesem Fall diese spezielle Versorgung? Einmal, denke ich, will der Herr damit die Dringlichkeit ausdrücken. Die Jünger sollen jetzt keine langen Reisevorbereitungen vorschalten, umgehend aufbrechen, so wie sie sind. Stante pede, würden wir sagen, also stehenden Fußes. Sie sollen nicht erst Fundraising betreiben, sie sollen erst recht keinen Profit aus ihrem Dienst schlagen. Davor warnt Paulus auch in 1. Timotheus 6, Vers 5, ganz eindrücklich, offensichtlich gab es solche Fälle damals auch, dass er ganz klar sagt, in 1. Timotheus 6, Vers 5, dass man nicht, er spricht von Menschen, die zerrüttete Sinne haben und die meinen, Frömmigkeit sei ein Gewerbe. Also man könne gutes Geld damit verdienen. Sie sollen sich nicht mit überflüssigem Gepäck belasten. Jetzt ist interessant, da sagen manche, ja, aber gibt es da nicht einen Widerspruch zwischen Vers 10 hier in Matthäus 10, wo es heißt, keine Tasche auf dem Weg, auch nicht zwei Hemden, weder Schuhe noch Stab. Und vergleichen Sie mal Markus 6, müssen wir ja klären. Markus 6, Vers 8, wo es heißt, er gebot ihnen nichts mitzunehmen auf den Weg, als allein einen Stab, kein Brot, keine Tasche, wohl aber Sandalen. Also einmal dürfen sie Sandalen mitnehmen, einmal nicht. Die Erklärung ist wahrscheinlich folgende, weil wir davon ausgehen, dass beides wahr ist. In Matthäus 10, Vers 10 steht ganz deutlich, wenn wir genau hingucken, und von daher helfen uns solche vermeintlichen Spannungen, immer den Text noch genauer zu lesen, sie sollen keine zwei Hemden mitnehmen, weder Schuhe noch Stab. Und wenn wir die beiden Stellen zusammennehmen, ist wahrscheinlich gemeint, sie sollen keine zwei Hemden mitnehmen und kein zweites Paar Schuhe und keinen zweiten Stab. Das ist die wahrscheinlichste Erklärung. Also sie sollen nach Markus 6 schon Stab und Schuhe mitnehmen, aber nach Matthäus 10 keine zwei Hemden und in diesem Sinne auch nicht Schuhe und Stab. Nicht quasi ein paar Ersatzschuhe und ein Ersatzstab. Nur das, was sie unmittelbar benötigen. Also es geht um diese Dringlichkeit, es geht auch darum, ihr Vertrauen zu prüfen, ihre Bereitschaft zur Abhängigkeit und es geht um ihre Glaubwürdigkeit. Gleichzeitig betont der Herr Jesus aber, der Arbeiter ist seiner Nahrung wert und in Lukas 10 sagt er auch, ein Arbeiter ist seines Lohnes wert. Das heißt, sie dürfen, können wir jetzt dieses vorderste Fenster bitte zumachen, weil es doch sehr kühl hier rüberkommt. Und wenn man hier vorne arbeitet, dann schwitzt man auch. Also, sie dürfen damit rechnen und darauf vertrauen, Dankeschön, dass der Herr sie versorgt. Also, Jesus will nicht, dass sie Hungerleider werden. Aber es gilt auch das andere. Indem Jesus den Auserwählten diesen besonderen Vertrauensschritt zumutet, erlegt er den anderen, nämlich denen, die von ihrem Dienst profitieren, die Verantwortung, für die Reiseprediger zu sorgen. Klar. Spurgeon hat sich mal heftig über Gemeinden aufgeregt, die zwar Dienste von Predigern gerne in Anspruch nehmen, aber ihnen dafür möglichst nichts geben wollten. Und dann hat Spurgeon sinngemäß gesagt, ich empfehle euch dann lieber gleich den Erzengel Gabriel zu engagieren. Der fliegt nur zum Predigen ein und macht sich noch vor Mittagessen wieder auf davon. Also mit dem Erzengel Gabriel hätten wir die geringsten Reise- und Verpflegungskosten. Das war Spurgeons Rat. Also die Verantwortung der Dienstgenießer macht auch der Herr deutlich, sie müssen die schon versorgen, ihre Leute. Das gilt auch für die Unterkunft. Die reisenden Jünger sollen sondieren, wo jemand es wert ist, Vers 11 bis 13, also wo jemand offen ist für die Botschaft und bereit ist, das Anliegen zu fördern. Und dann werden sie dort auch Gottes Segen hinterlassen. Sie werden ihren Frieden diesem Haus zuwenden. Das heißt, ihr Friedenswunsch, ihr Segenswunsch, wer euch aufnimmt, wird einen Segen davon haben, sagt Jesus. Und übrigens wurden die Häuser auch benötigt, nicht nur als Logis für die Jünger, sondern möglicherweise auch, um dort kleinere Versammlungen durchzuführen. Und diese Verse, muss ich so denken, sind auch eine Frage an uns. Wie verstehe ich meine Wohnung oder mein Haus? Verstehe ich das als einen Privatbesitz, der Jesus nichts angeht? Oder verstehe ich es auch als eine Möglichkeit, dem Herrn zu dienen? Und zugleich macht Jesus dann klar, dass die Reiseprediger sich nicht wundern dürfen über Ablehnung. Und er sagt ihnen auch, wie sie damit umgehen dürfen. Auf diesen Vers will ich noch hinweisen, auch wenn wir jetzt ein bisschen schneller durch diesen Abschnitt hindurch gehen müssen. Was gibt Jesus ihnen mit für den Fall, dass sie dort abgewiesen werden? Vers 14 sagt, wenn euch jemand nicht aufnehmen, noch auf eure Worte hören wird. Also es geht wieder vor allem um die Worte, die sie verkündigen. So geht fort aus diesem Haus oder dieser Stadt und schüttelt den Staub von euren Füßen. Das war eine klassische jüdische Geste, eine Symbolhandlung. Wenn ein Jude, ein gläubiger Jude, aus einem heidnischen Gebiet zurückkehrte, dann sollte er möglichst alles Heidnische abschütteln, den Staub von den Füßen schütteln. Und jetzt sagt Jesus damit, wer den König ablehnt, auch wenn er ein Jude ist, der soll von den jüdischen Jüngern behandelt werden, als sei er in geistlicher Hinsicht ein Heide. Schüttelt den Staub von den Füßen, so wie es ein Jude macht, um sich sozusagen von heidnischer Verschmutzung zu reinigen. So sollen es jetzt die Jünger machen, im Gegenüber zu denen, die ihrer Botschaft das Gehör verweigern. Und sie sollen ihre jüdischen Volksgenossen quasi geistlich wie Heiden betrachten. Es ist deutlich. Und so hat es Paulus dann zum Beispiel auch praktiziert, können wir in Apostelgeschichte 13, 46 bis 51 lesen. Also Jesus sagt, die sollen von sich aus dann einen eindeutigen Trennstrich ziehen. Und Jesus benennt die Konsequenzen, die eintreten, wenn man seine Leute ablehnt. Nämlich Vers 15, da sagt er, wahrlich, ich sage euch, es wird dem Land Sodom und Gomorra erträglicher gehen am Tag des Gerichts als dieser Stadt. Das ist enorm, welche Konsequenzen das nach sich zieht, wenn einer die Boten Jesu ablehnt. Und Sodom und Gomorra, das werden wir morgen bei Johannes dem Täufer nochmal sehen, waren sprichwörtlich geworden für Gottlosigkeit und Gericht. Also eine heilige Dringlichkeit atmet das. Wir fassen das zusammen. Also E war der Umgang mit der Ablehnung. Staub von den Füßen schütteln, klaren Trennstrich ziehen. Nicht kurz, atmig, nicht übereilt. Wir sollen schon werben. Aber wenn da eine eindeutige Ablehnung sich immer wieder manifestiert und artikuliert, dann soll dem auch konsequent Rechnung getragen werden. Also spezielle Situation, sie sollen nur zu Israel gehen, ihr Dienst soll von Zeichen und Wundern unterstützt sein. Diese knappste Ausstattung und besondere Dringlichkeit und Eile, das ist speziell hier für die Situation. Und doch sehen wir auch wieder ganz klare Prinzipien, die immer und auch für unseren Auftrag gelten. Die universale Botschaft bleibt immer gleich. Der Vorrang der Verkündigungsaufgabe gegenüber allem anderen bleibt immer gleich. Zur Frage der Versorgung des Geldes ist Folgendes festzuhalten. Auch als allgemeines Prinzip, wir dürfen das Evangelium nie benutzen, um uns damit zu bereichern. Also etwa bestimmte Dinge verschweigen in unserer Verkündigung oder in unserem Gemeindeaufbau, damit wir nicht die Zustimmung und Unterstützung bestimmter Leute dadurch gefährden. Das ist Schuld. Wir dürfen uns nicht bereichern. Zweitens. Auf der anderen Seite haben wir als Christen den Auftrag, den Dienst im Reich Gottes materiell zu unterstützen. Das Thema Geld spielt im Neuen Testament eine hochinteressante Rolle. Es kommt viel häufiger vor, als man das so gemeinhin annimmt. Und wir müssen sagen, in Deutschland kommt noch erschwerend die volkskirchliche Tradition dazu. Also ganz anders als in den USA etwa. Nämlich, dass viele Deutsche das so von der Tradition und Gewöhnung her kennen, dass die religiöse Versorgung immer über automatisch eingezogene Steuern gewährleistet wurde. Über Jahrzehnte hinweg. Und ich denke, dass dadurch auch bei vielen Gläubigen das Gefühl dafür betäubt wurde, dass jeder Christ nach seinen Möglichkeiten eine echte Mitverantwortung hat, die Verkündigung des Wortes und den Dienst der Gemeinde beständig zu unterstützen. Das ist nicht umsonst. Wir haben eine Verantwortung. Und es ist einfach in dieses Lebensgefühl in unserem Kulturkreis so eingesickert, naja, die Versorgung steht ja irgendwie. Einfach durch dieses System der Kirchensteuern, an das man sich so gewöhnt hat. Und dritter Punkt, auch in materieller Hinsicht ist unser Vertrauen zum Herrn ganz wichtig. Glauben wir ihm wirklich, dass er uns versorgen wird? Glauben wir ihm das wirklich? Und dabei muss man sagen, gehen wir auf einem schmalen Grat. Wir sollen uns nicht schwärmerisch in finanzielle Abenteuer stürzen, auch nicht als Gemeinde, auch nicht als Christen. Aber wir sollen auch nicht kleinmütig jedes Risiko scheuen, sondern wir sollen im Vertrauen vorangehen, ohne uns über Jahre hinweg absichern zu können. Das ist auch die ganz normale Geschichte, die wir in unserer Gemeinde so erlebt haben. Wir müssen vorangehen. Wir haben oft Situationen gehabt, wo wir die Dinge nicht im Voraus berechnen konnten. Wir dürfen keine Hasardeure sein. Aber wir wollen auch nicht kleinmütig unserem Herrn das Misstrauen erklären, sondern im Vertrauen vorangehen. Und ich darf so viel sagen, auch als Gebetsanliegen, dass wir als BEG Hannover vor der Herausforderung stehen, dass im kommenden Jahr unser 10-jähriger Mietvertrag ausläuft. Und dass bis zum März 2016 nun eine erste Entscheidung erfolgen muss, wie es weitergeht. Hier im Haus wird die Situation zunehmend schwieriger. Also wir sind Gott dankbar, dass über fast 10 Jahre hinweg die meisten Räume hier um uns herum nicht anderweitig vermietet waren. Das war ja auch ein Geschenk. Das hätte ja schon viel früher so kommen können. Aber leerstehende Räume hier werden zunehmend vermietet. Die Kulanz wird auch nicht größer. Also beispielsweise während der Woche können wir unsere Schriftentische hier schon nicht mehr, dürfen wir nicht mehr im Flur stehen lassen, also im Außenflur. Unmittelbar über uns ist ein Hindu-Tempel eingezogen. Ein Mitarbeiter hat mir gerade gesagt, aber das war sicherlich keine Sabotage, dass die Bohrerarbeiten auch von dort kamen. Ein Haus weiter ist eine ghanaische Pfingstlergemeinde eingezogen. Wenn die Fenster geöffnet sind, hört man auch sehr deutlich, was da an Zungengesang und anderen Dingen passiert. Das ist gerade auch für den Jungkreis, der sich Freitag trifft und wo oft ja auch Gäste da sind und so, doch schon eine echte Belastung. Und dass sich das alles jetzt so zusammenballt, nachdem unser Mietvertrag fast abgelaufen ist, zeigt uns einmal, wie gnädig der Herr seine Hand all die Jahre über uns gehalten hat. Und könnte für uns ein Hinweis darauf sein, dass der Herr uns möglicherweise an einen anderen Ort in Hannover bringen will. Andererseits sind unsere Finanzen aber so überschaubar, dass unser Handlungsspielraum in der Hinsicht nicht so groß zu sein scheint. Und deswegen warten und beten wir gespannt um die Führung des Herrn. Natürlich wollen wir niemandem überflüssige Veränderungen zumuten. Und doch haben wir die Pflicht, wir haben die geistliche Verantwortung, nach dem besten Weg für die Zukunft zu suchen. Das ist unsere Verantwortung als Gemeinde. Und jetzt fragen wir, was sollen wir tun? Wir beten um Weisheit und wir beten darum, dass der Herr Jesus uns vor beidem bewahrt, dass er uns vor schwärmerischem Leichtsinn und unnötigem Risiko ebenso bewahrt, wie vor kleinmütigem Zaudern und vor falschem Sicherheitsdenken. Es ist eine geistliche Entscheidung zu treffen und es muss eben auch jeder der mittelbar und unmittelbar Beteiligten sich nach seiner Verantwortung fragen. Das Gute ist, wir haben denselben Herrn wie die Jünger damals. Und unser Herr weiß schon mit Sicherheit, was er tun wird, was er mit uns tun wird, wo er uns hinführen wird. Also im März werden wir sicherlich die Bibeltage, so Gott will, noch hier feiern. Im September können Sie schon mal gespannt sein, wo wir da sind. Ich auch. Also wir haben auch keinen Anspruch darauf, dass der Herr alle Hindernisse aus dem Weg räumt, bevor wir sie nur zu spüren bekommen. Den Anspruch haben wir auch nicht. Was sagt der Herr Jesus? Ich sende euch wie Schafe mitten auf die duftenden Weiden. Nein, er sagt, ich sende euch wie Schafe, Vers 16, mitten unter die Wölfe. Das ist die Realität. Und Schafe sind das Bild für die Nachfolge des guten Hirten. Psalm 23, der Hirte und die Schafe. Johannes 10, Psalm 100, Vers 3, er hat uns gemacht zu Schafen seiner Weide. Und was ist mit Schafen gegenüber den Wölfen? Schafe sind aus eigener Kraft den Wölfen unterlegen. Schafe sollen sich nicht mit den Wölfen prügeln. Aber Schafe werden vom guten Hirten bewacht. Das ist das Gute. Und so sollen diese Schafe dann auch besonnen handeln und vorangehen. Klug wie die Schlangen, sagt Jesus hier in Vers 16. Das heißt weise, geschickt, gut argumentierend und ohne falsch wie die Tauben. Transparent, ehrlich, nicht hinterhältig, rein. Und das ist der Weg, den der Herr uns führen wird. Siehe, ich sende euch wie Schafe mitten unter die Wölfe. Darum seid klug wie die Schlangen und ohne falsch wie die Tauben. Das ist unser Auftrag. Und diese Mischung erinnert mich dann immer an diese Situation, von der Wilhelm Busch berichtet, als sie mit der Bekennenden Kirche am Sonntag ein Flugblatt verteilen wollten in der Bedrückung durch die nationalsozialistische Herrschaft. Und dann kam der Mann der Gestapo am Samstag in sein Büro, in sein Studierzimmer, und Wilhelm Busch hatte nun ausgerechnet einen Stapel mit Flugblättern vor sich auf dem Schreibtisch liegen. Und der kam und sagte, Sie wollen bestimmt, werden bestimmt hier die Flugblätter verteilen. Wo sind die Flugblätter? Rücken Sie die Flugblätter raus. Und Wilhelm Busch hat dann sinngemäß einfach gesagt, ja, bitteschön, schauen Sie doch nach, ob hier Flugblätter sind. Gucken Sie doch, ob hier Flugblätter sind. Und er sagt, die Schlange unmittelbar vor ihm. Ne? Und der Herr habe ihm die Augen zugehalten. Und seid klug wie die Schlangen und ohne falsch wie die Tauben. Und trotzdem gibt es massive Widerstände. Und das ist das Dritte. Verfolgung und Hass. Und von jetzt an weitet Jesus den Blick über das Israel-Projekt hinaus, Vers 18, da ist die Rede von Fürsten und Königen, vor die man euch führen wird, und es wird Verfolgung geben, Vers 17. Verfolgung im jüdischen Kontext, der Hohe Rat, das jüdische Gericht, die Geiselstrafe, aber auch Verfolgung durch die römischen Provinzgouverneure, durch die Könige. Es geschieht letztlich um Jesu Willen. Und Paulus hat gesagt, alle, die fromm leben wollen in Christus Jesus, 2. Timotheus 3, Vers 12, müssen Verfolgung leiden. Und darum ist es die Aufgabe der Gemeinde Jesu und auch die Aufgabe solcher Veranstaltungen wie der Bibeltage, die Christen auf diese Herausforderung vorzubereiten. Theo Lehmann hat es einmal sehr deutlich gesagt und er hat damit Kritik geübt an christlichen Veranstaltungen, die vor allem auf Show und Unterhaltung und Wellness und Lockerheit getrimmt sind. Und er hat gesagt, Zitat, wer kann, und ich meine, Theo Lehmann hat erlebt, was es bedeutet, in der Furcht vor der Stasi seinen Dienst zu tun. Er hat geschrieben, wer kann von dieser seichten Kost leben, wenn er nicht mehr im Gemeindesaal, sondern in einer Gemeindegefängniszelle sitzt, wenn nicht mehr fröhlich getanzt, sondern fies gefoltert wird. Wie sollen die jungen Christen, die wir mit coolen Kurzpredigten unterfordern und unterernähren, sich einmal bewähren, wenn es hart auf hart kommt? Jetzt wisst ihr, warum wir so lange Veranstaltungen haben. Und dann fährt Theo Lehmann fort, oder denken wir etwa, die weltweite Verfolgungswelle würde ausgerechnet um das liebe Old Germany einen Bogen machen? Ich genieße es voll Dankbarkeit, dass ich nach den DDR-Jahren in einem freien demokratischen Land leben darf, in dem ich wegen meines Glaubens an Jesus weder diskriminiert noch verfolgt werde. Aber ich sehe das als eine Atempause an, die Gott uns gönnt zum Luftholen. Denn dass das alles immer so friedlich bleiben wird, wird mir angesichts der Entwicklung immer unwahrscheinlicher. Wir sollten die Atempause benutzen, um uns auf die Zeiten vorzubereiten. Er formuliert das jetzt auf seine Art etwas drastisch, in denen Christsein nicht mehr geil, sondern gefährlich ist. Was wir brauchen, sind bibelfeste, feuerfeste, KZ-fähige Christen. Das sagt Jesus im Grunde genommen auch. Aber er fügt eine große Verheißung hinterher, Vers 19. Wenn sie euch aber ausliefern, so sorgt euch nicht darum, wie oder was ihr reden sollt. Denn es wird euch in jener Stunde gegeben werden, was ihr reden sollt. Denn nicht ihr seid es, die reden, sondern der Geist eures Vaters ist's, der durch euch redet. Er sagt hier seine Bewahrung zu. Und das ist eine ganz auffällige Formulierung. Der Geist eures Vaters, der Heilige Geist. Und nur hier an dieser Stelle, wenn ich das richtig sehe, wird der Heilige Geist der Geist eures Vaters genannt. Also wird nochmal betont, der Vater ist auch fest an eurer Seite durch seinen Heiligen Geist. Und Wolfgang Bühne hat jetzt schon darauf hingewiesen, der Vater wird euch bewahren und er kann diese Not auch benutzen, um sein Reich weiter auszubreiten. Apostelgeschichte 8. Sie werden vertrieben aus Jerusalem und die vertrieben wurden, fingen an in Samaria zu evangelisieren. Und dann wird es aber auch das andere geben, also Verfolgung, Bewahrung, C, Hass. Das sind die Verse 21 bis 22. Und das ist besonders hart, denn es macht auch von den innersten menschlichen Verbindungen nicht Halt. Vers 21, es wird aber ein Bruder den anderen zum Tode ausliefern und ein Vater sein Kind. Und Kinder werden sich gegen die Eltern erheben und werden sie töten helfen. Und ihr werdet von jedermann gehasst werden um meines Namens willen. Wer aber ausharrt bis ans Ende, der wird gerettet werden. Kurz vor der Kreuzigung hat Jesus das mit dem Hass dann nochmal ausführlicher erklärt. Johannes 15, Vers 18 bis 25. Ich empfehle das sehr, das nochmal dazu zu studieren. Das hat der Herr Jesus für so wichtig gehalten, die Jünger vorzubereiten, dass er extra in diesen Abschiedsreden das nochmal aufgreift. Ihr werdet um meinetwillen gehasst werden, sagt ihr, weil ihr nicht nach der Pfeife dieser Welt tanzt. Aber hart aus, nehmt eure Verantwortung wahr, kämpft, gebt nicht auf, seid klug wie die Schlangen und ohne falsch wie die Tauben. Und wisst, dass euer Hirte auf euch aufpasst. Niemand wird euch aus meiner Hand reißen, hat der Hirte gesagt in Johannes 10. Und Treue und Ausharren bedeutet nicht stur vor Ort zu bleiben, wenn man nichts mehr unternehmen kann. So nach dem Motto, ich sterbe dann eben freiwillig den heldenhaften Tod. In manchen Situationen, sagt der Herr Jesus, ist durchaus konstruktive Flucht angesagt. Schlug wie die Schlangen. Und das ist dann der nächste Vers 23. Verfolgung, Bewahrung, Hass, Flucht. Vers 23, wenn sie euch aber in der einen Stadt verfolgen, so flieht in eine andere. Also wir sollen nicht um jeden Preis das Martyrium suchen, sondern manchmal auch das Weite. sofern wir damit niemanden im Stich lassen. Das sehen wir auch bei Paulus. Also Apostelgeschichte 17, er kriegt in Thessalonica einen auf die Mütze und flüchtet 17,10 nach Beröa. In Beröa machen sie ihn wieder fertig, als seine Verkündigung greift. Er flüchtet nach Athen. In Damaskus, 2. Korinther 11, 33, haben sie ihn mal die Stadtmauer runtergelassen in einem Korb, damit er das Weite suchen und seine Arbeit fortsetzen konnte. Also manchmal ist Flucht angesagt. Und Jesus kündigt an, ihr werdet mit den Städten Israels nicht fertig werden, bis der Sohn des Menschen kommt. Die Ausleger sind sich nicht ganz einig, was mit dem Kommen des Menschensohnes an der Stelle gemeint ist. Welcher Zeitpunkt? Das kann meinen, er kommt in Macht. Also der Sohn des Menschen kommt, ist ja Daniel 7, das Kommen des endzeitlichen Herrschers. Und damit kann gemeint sein, die Erhöhung des Messias in der Auferstehung. Mit dem Zeitpunkt kann aber auch gemeint sein, die Wiederkunft am Ende der Zeit. Und Jesus sagt, ihr werdet immer noch weiße Flecken auf der Landkarte finden, wo ihr missionieren müsst. Das ist eigentlich die Botschaft. Bleibt dran. Bleibt dran und lasst euch durch die Bedrängnis nicht abhalten davon, das Evangelium auszubreiten. Und dabei sind dann die Widerstände kein Grund zum Verzweifeln oder zum Resignieren, sondern letztlich eine Ehre für uns. Denn wie der Meister, so der Herr. Die sind wunderbar, die beiden Verse 24, 25. Der Jünger ist nicht über dem Meister, noch der Knecht über seinem Herrn. Es ist für den Jünger genug, dass er sei wie sein Meister und der Knecht wie sein Herr. Haben sie den Hausherrn Beelzebul genannt, also letztlich Satan, kann man das verkürzt sagen, wie viel mehr seine Hausgenossen. Hier sagt Jesus nochmal, wie eng wir mit ihm verbunden sind. Und es ist herzerwärmend zu sehen, wie er sich hier mit uns identifiziert. Und er sagt, wenn ihr so zu mir gehört, dann dürft ihr euch nicht wundern, Wolfgang Bühner hat das ja heute Vormittag auch schon erklärt, dass sie euch so behandeln wie mich. Und sie, so wie sie ihn diffamiert haben, werden sie auch uns diffamieren. Und Beelzebul galt im zeitgenössischen Judentum als Dämonenname und konnte aber auch als Ausdruck für den Satan selbst verwendet werden. Was haben sie mit Jesus gemacht? Aber er nennt uns Hausgenossen. Und später, in den Abschiedsreden, da wird er die Jünger an diesen Moment nochmal erinnern. Und er wird in Johannes 15, Vers 20, und da haben die bestimmt an diese Situation der Berufungsrede des Herrn nochmal gedacht. Er wird ihnen sagen, in Johannes 5, Vers 20, gedenkt an das Wort, das ich euch gesagt habe. Nämlich hier in Matthäus 10. Der Knecht ist nicht größer als sein Herr. Haben sie mich verfolgt, so werden sie euch auch verfolgen. Haben sie mein Wort gehalten, so werden sie eures auch halten. Aber das alles werden sie euch tun, um meines Namens willen. Denn sie kennen nicht den, der mich gesandt hat. Sie prügeln euch, aber eigentlich prügeln sie mich. Mich haben sie nicht mehr da, deswegen prügeln sie euch. Aber ihr könnt euch freuen, die werden sich verrechnen. Denn sie kennen nicht den, der auf euch aufpasst. Sie kennen nicht den, der das letzte Wort spricht. Jetzt ist es eine schwere Zeit für euch. Aber ihr habt nicht den geringsten Grund, traurig zu sein. Ihr habt erst recht keinen Grund, euch in den hintersten Winkel zu verkriechen. Ihr habt keinen Grund, euren Kopf einzuziehen. Ganz im Gegenteil. Und dann folgt dreimal die Aufforderung, fürchtet euch nicht. Und damit kommen wir zum letzten Teil. Das müssen wir jetzt kurz überspringen. In Diensten seiner Majestät haben wir gesehen, kleine Einsatztruppe, Verse 1 bis 4, großer Spezialauftrag, 5 bis 16, massive Widerstände sind zu erwarten, 17 bis 25. Und jetzt kommt das letzte, völlige Hingabe. Der Herr sagt das ist es, das macht die Existenz der Boten aus. Vorher wurde viel über den Dienst der Boten gesagt. Aber jetzt am Ende beschreibt der Herr nochmal, ja, was zu unserem Leben gehört. Was unsere gesamte Existenz bestimmen und ausmachen und prägen soll. Und das wollen wir uns zum Schluss noch anschauen. Und man kann es am besten zusammenfassen mit dem Stichwort völlige Hingabe. Und da möchte ich auch nochmal auf dieses Buch von William MacDonald hinweisen, Wahre Jüngerschaft. Da wird dieses Prinzip, das Jesus hier lehrt, im Grunde genommen auch nochmal sehr, sehr lebenspraktisch erklärt. Wir wollen uns diese 5 Unterpunkte noch kurz anschauen. Fürchtet nicht die Welt, sagt Jesus. Das sind die Verse 26 bis 31. Fürchtet euch nicht vor ihnen. Dreimal steht das hier in Vers 26, in Vers 28 und in Vers 31. Und der Herr Jesus weiß natürlich, das hat er auch gesagt, Johannes 16, 33, in der Welt habt ihr Angst, klar. Das ist auch die Realität. Aber die Angst, die darf nicht den Grundton eures Lebens bestimmen. Die Menschenfurcht wird euch nicht vor sich hertreiben. Die Menschenfurcht, ihr Lieben, darf unsere Entscheidungen nicht dominieren. Wir merken, wie sie manchmal so hochkriecht in unserem Gefühlsleben. Aber Jesus sagt, Hingabe bedeutet, ihr müsst euch nicht fürchten. Und dann nennt Jesus drei handfeste Antifurchtgründe. Der erste Antifurchtgrund ist der, Gottes Wahrheit wird triumphieren. 26, 27, fürchtet euch nicht vor ihnen, denn es ist nichts verdeckt, was nicht aufgedeckt werden wird. Und nichts verborgen, was man nicht erfahren wird. Was ich euch im Finstern sage, das redet im Licht. Und was ihr ins Ohr hört, das verkündigt auf den Dächern. Gott wird alles aufdecken. Es wird alles offenbar werden. Es wird alles herauskommen. Und es wird für jedermann sichtbar sein, wer auf der Seite Gottes gestanden hat und wer auf der anderen Seite. Und Sünde wird als Sünde aufgedeckt werden. Und Gott wird seine Leute öffentlich rehabilitieren. Und er wird sagen, ihr seid meine wahren Knechte gewesen. Und dann, darum haben wir überhaupt keinen Grund, an den aktuellen Machtverhältnissen zu verzweifeln, obwohl uns das manchmal schon den Schweiß auf die Stirn treibt, wenn man sieht, wie die öffentliche Debatte bestimmt wird und wie mehrheitlich die Medien okkupiert sind. Kein Grund, uns zu beklagen, wir haben erst recht keinen Grund, die Klappe zu halten. Sondern im Gegenteil, Vers 27, was ich euch im Finstern sage, das redet im Licht und was ihr ins Ohr hört, das verkündigt auf den Dächern und haltet nichts zurück. Als Heinrich der VIII. In England regierte, etwa Reformationszeit, und Heinrich der VIII. War grausam und kalt und gefährlich. Da gab es dort einen Prediger namens Hugh Latimer. Und eines Tages wurde Latimer gerufen, in Gegenwart von Heinrich dem VIII. Zu predigen. Und man berichtet, dass Latimer im ersten Schrecken zu sich selbst gesagt haben soll, Latimer, Latimer, bedenke, dass der König hier ist. Sei vorsichtig mit dem, was du sagst. Aber dann nach einer kurzen Weile sagt er zu sich selbst, Latimer, Latimer, bedenke, der König aller Könige ist hier. Sei vorsichtig mit dem, was du verschweigst. Und ihr Lieben, das sollten wir uns auch zu Herzen gehen lassen und ins Herz schreiben. Seien wir vorsichtig mit dem, was wir verschweigen. Der König aller Könige ist da. Und genauso hielt es Latimers berühmter Glaubensbruder John Knox. Als man ihn begrub, sagten die Leute, hier liegt einer, der hat Gott so sehr gefürchtet, dass er Menschen tapfer ins Angesicht schaute. Und dann schickt Jesus gleich den zweiten Antifurchtgrund hinterher. Er sagt, Menschen können euch im Letzten nicht schaden. Vers 28, fürchtet euch nicht vor denen, die den Leib töten, die Seele nicht töten können. Fürchtet euch vielmehr vor dem, der Seele und Leib verderben kann in der Hölle. Menschen können uns nicht schaden. Man könnte auch sagen, die Seele ist wichtiger als der Körper. Und darum sollte man Gott mehr fürchten als jeden Menschen. Das Schlimmste, was Menschen uns antun können, ist, dass sie uns umbringen. Aber damit würden sie nur dafür sorgen, dass wir umso schneller in den Himmel kommen. Und diese Einsicht, natürlich haben wir Angst davor, wenn die Situation da ist. Aber diese Gewissheit verschafft uns eine enorme Freiheit. Eine enorme Freiheit, trotz aller menschlich normalen Angst. Johannes 16, Vers 33. Und dann ein dritter Antifurchtgrund. Gottes Fürsorge ist präzise. Da hat der Jesus auch eine wunderbare Formulierung gewählt. 29, verkauft man nicht zwei Sperlinge um einen Groschen und doch fällt keiner von ihnen, also absolut billig, ne? Und doch fällt keiner von ihnen auf die Erde ohne euren Vater. Bei euch aber sind selbst die Haare des Hauptes alle gezählt. Darum fürchtet euch nicht. Ihr seid mehr wert als viele Sperlinge. Durchschnittlich soll ein Mensch 140.000 Haare auf dem Kopf haben. Und wenn das der Durchschnitt ist, haben Sie ein paar mehr, weil ich ein paar weniger habe. Also durchschnittlich 140.000. Und bedenken wir, wer das hier sagt. Das sagt Jesus. Und jetzt frage ich Sie, kann man sich einen liebevolleren Vergleich vorstellen als diesen? Damit sagt Jesus, Gott hat deine Situation total differenziert im Blick, bis ins kleinste Härchen. Und du bist ihm wichtig, das steht dir hier extra auch nochmal. Ihr seid viel mehr wert als viele Sperlinge. Und darum kann dir letztlich nichts passieren. Gottes Fürsorge ist präzise und du kannst dich drauf verlassen. Oder wie jemand gesagt hat, Gott kommt spätestens pünktlich. Gott kommt spätestens pünktlich. Und wie albern ist angesichts dessen all unsere Furcht vor Menschen und Situationen. Wir vergessen das wieder. Aber deswegen sagt Jesus uns, fürchtet nicht die Welt. Gottes Wahrheit wird triumphieren, Menschen können uns im Letzten nicht schaden. Gottes Fürsorge ist präzise. Und dann das nächste, was zur völligen Hingabe gehört. Das sind die nächsten Verse 32 bis 33. Jeder nun, der sich zu mir bekennt vor den Menschen, zu dem werde auch ich mich bekennen vor meinem Vater im Himmel. Wer mich aber verleugnet vor den Menschen, den werde auch ich verleugnen vor meinem Vater im Himmel. Ein Jünger Jesu bekennt sich zu seinem Herrn. Und was ist mit diesem Bekenntnis gemeint? Nicht ein Lippenbekenntnis, nicht ein formaler Akt, dass ich bei einer Veranstaltung mal nach vorne gehe und mich auf diesem Wege bekenne. Das kann auch ehrlich gemeint sein, das kann auch ein echtes Bekenntnis sein. Aber nur dadurch, dass ich nach vorne gehe, habe ich nicht automatisch dieses Bekenntnis schon gegeben. Das kann ein Ausdruck meines echten Bekenntnisses sein. Worum geht es dem Herrn hier? Es geht um den Ausdruck des persönlichen Vertrauens zu Jesus. Es geht um die Treue zu Jesus. Ich bekenne mich zu jemandem, das heißt, ich mache deutlich, wir gehören zusammen. Wir gehören zusammen. Ich gehöre zu Jesus. Ich glaube an Jesus, dass er der ist, als der er sich offenbart hat. Er ist der Sohn Gottes. Er ist der einzige Retter. Er ist der wiederkommende Herr. Er ist der Gekreuzigte um unserer Sünde willen. Er ist der Auferstandene. Und wenn wir den Zusammenhang uns klar machen, dann meint das Bekenntnis, sich zu Jesus stellen im Angesicht des Widerstandes. Im Angesicht dessen, dass andere das nicht so schön finden, das nicht so akzeptabel finden. Und Jesus sagt, wer sich zu mir bekennt, zu dem werde auch ich mich bekennen. Das heißt, der gehört zu mir, aber wer mich verleugnet vor den Menschen, den werde ich verleugnen vor meinem himmlischen Vater. Dem werde ich auch sagen, ich kenne dich nicht, du gehörst nicht zu mir. Es ist so wichtig, dass ich mich zu jedem Namen bekenne. Das ist Ausdruck eines persönlichen Verhältnisses, einer persönlichen Verbindung. Und dann liegt mir auch etwas daran, mich zu dem anderen zu bekennen, mich zum anderen zu bekennen. Ich weiß noch genau, der Tag, als ich zum ersten Mal den Verlobungsring getragen habe. Das war Heiligabend 1985. Und dann sind wir anschließend in den Mitternachtsgottesdienst nach Bayreuth gegangen, saßen da und natürlich alles mit Kerzen erleuchtet. Und ich hatte meinen Verlobungsring am linken Finger, jetzt habe ich am rechten, und habe mal gedacht, ach, ich hatte so das Gefühl, es müsste eigentlich jeder in der Öffentlichkeit den Ring an meinem Finger funkeln. Das war keiner, ne? Es war total schummrig und alles mit Kerzen nur erleuchtet und so. Aber es war das erste Mal, dass ich diesen Ring öffentlich getragen habe. Und es war mir ein Bedürfnis eigentlich, es hätte die ganze Kirche den Ring sehen können, ja. So. Das ist etwas, dass ich mich mit jemandem verbunden weiß und zu jemandem bekenne, zu dem ich gehöre. Und in einem viel, viel tieferen und ernsthaften Sinne ist das hier gemeint in Vers 32. Sich zu Jesus bekennen, zu ihm stehen. Sie sollen wissen, dass er mein Herr ist und dass ich zu ihm gehöre. Und dass ich in persönlicher Gemeinschaft und Hingabe an diesen Herrn lebe und dass diesem König meine Existenz gehört. Und Jesus sagt, davon hängt unser Seelenheil ab. Davon hängt ab, ob er sich zu uns bekennt. Und das markiert die Scheidelinie zwischen Christ und Nicht-Christ. Wer mich verleugnet vor den Menschen, den werde ich verleugnen vor meinem Vater im Himmel. Das ist die Scheidelinie. Und das ist die Scheidelinie zwischen Petrus und Judas. Beide haben ihn verraten. Aber Petrus ist darüber zutiefst erschrocken. So wie jener Christ aus China, von dem ich las, der unter dem Druck des Staates und weil er aus der Haft raus wollte, seinem Glauben abschwor. Und dann wurde er freigelassen. Und es hat ihm keine Ruhe gelassen. Und er hat es nicht ausgehalten, Jesus verraten zu haben. Und Monate später hat er sich den Behörden gestellt und hat gesagt, ich habe euch betrogen. Ich glaube an Jesus. Ich gehöre zu ihm. Verstehst du, wenn du wirklich zu Jesus gehörst, dann wird es dich zutiefst betrüben, wenn du ihn verrätst und verschweigst. Und darum meint Verleugnen hier nicht, dass wir als Christen mal einen schwachen Moment haben. Jesus sagt damit nicht, wenn du in einer bestimmten Gesprächssituation nicht den Mut aufkriegst, dich zu mir zu stellen, dann bist du weg vom Fenster. So ist das nicht gemeint. Sondern Verleugnen ist die Folge dessen, dass einer Jesus nicht wirklich liebt. Dass einer nicht wirklich zu Jesus gehört. Dass einer den König nicht ehrt. Dass einer den Gottessohn nicht anbetet. Das ist mit Verleugnen gemeint. Und dem wird es dann auch nichts ausmachen, sich von ihm zu distanzieren. Übrigens ist es ein ganz starker Beweis für den absoluten Anspruch, mit dem Jesus auftritt, dass er sagt, an deinem Bekenntnis zu mir hängt deine ewige Seligkeit. Und dieser Absolutheitsanspruch Jesu ist so stark, und damit kommen wir zu Punkt C, dass er sich auch auf die engsten menschlichen Beziehungen auswirkt, die sich dem unterordnen müssen. Also völlige Hingabe, fürchtet nicht die Welt, bekennt sich, der Jünger, der echte Jünger bekennt sich zu seinem Herrn, und C, ersetzt klare persönliche Prioritäten. Diese Verse wollen wir noch einmal lesen, 34 bis 37. Ihr sollt nicht meinen, dass ich gekommen sei, Frieden auf die Erde zu bringen. Ich bin nicht gekommen, Frieden zu bringen, sondern das Schwert. Denn ich bin gekommen, den Menschen zu entzweien mit seinem Vater und die Tochter mit ihrer Mutter und die Schwiegertochter mit ihrer Schwiegermutter. Und die Feinde des Menschen werden seine eigenen Hausgenossen sein. Wer Vater oder Mutter mehr liebt als mich, der ist meiner nicht wert. Und wer Sohn oder Tochter mehr liebt als mich, der ist meiner nicht wert. Und der Grund ist nicht so, das hat Wolfgang Bühne heute Vormittag ja auch schon gesagt, dass wir die Menschen weniger lieb haben, nachdem wir zu Jesus gekommen sind. Sondern der Grund ist der, dass Jesus unsere allererste Hingabe und Loyalität und Liebe gebührt. Und deswegen sagt Jesus ja in Vers 37 auch, ihr sollt die nicht mehr lieben als mich. Vater oder Mutter, Sohn oder Tochter. Und da dürfen wir getrost Mann oder Frau auch mit einschließen hier. Die Liebe zu Jesus, das ist die Zentralbeziehung, die Generalbeziehung im Leben eines Christen. Und die bestimmt unser ganzes Leben. Und das heißt, alle anderen Beziehungen, sagt Jesus, damit so eng sie auch sind, müssen sich an dieser Beziehung orientieren und müssen sich dieser Beziehung unterordnen. Hier will Jesus nicht, dass wir unsere anderen Beziehungen lockern oder dass die schlechter werden dadurch. Im Gegenteil. Was kann das für eine Ehe bedeuten, wenn beide miteinander Christus dienen? Ich durfte in den letzten Wochen 5 christliche Paare trauen. Und es war mir eine so große Freude, das zu tun, Menschen dabei zu begleiten, diesen Weg gemeinsam vor Christus und unter seiner Führung und in seinem Dienst zu gehen. Es ist ein großes Geschenk, wenn Gott das gibt. Was kann es für eine Ehe bedeuten, wenn beide miteinander Christus dienen? Was kann es für eine Familie bedeuten, wenn alle miteinander Christus dienen? Und wenn beide zu Christus gehören oder in einer Familie alle, dann stärkt es ja gerade ihre Beziehung zueinander. Wenn sie miteinander beten können, wenn sie miteinander nach dem Willen des Herrn fragen können. Und wenn ich als Ehemann Christus gehorche, wird das für meine Frau immer zum Nutzen sein. Ich erinnere mich an unseren lieben Mitbruder und Mitstreiter Eberhard Platte, der das erzählt hat, wie er seine Frau, die Edith, vor vielen, vielen Jahren eben gefragt hätte, ob sie die seine werden wolle. Und er hatte ihr eben gesagt, dass er sie liebe. Und da hätte sie gesagt, ja, ich liebe dich auch, aber Jesus liebe ich mehr als dich. Und da hat er gesagt, gut, ich liebe Jesus auch mehr als dich. Und man kann den beiden anmerken, dass das ihrer Liebe zueinander keinen Abbruch getan hat und tut. Und darum gehört eben zu echter Hingabe auch, aber dass ich nicht die engste menschliche Gemeinschaft mit einem Menschen eingehe, der Jesus ablehnt. Auch dieser Vers ist nochmal ein wichtiger Hinweis darauf, dass ein Christ, der vor der Entscheidung steht, im Willen Gottes nur einen Christen heiraten kann. Auch diese Stelle. Es ist nicht nur 2. Korinther 6, Vers 14. Du sollst nicht am selben Joch mit dem Ungläubigen ziehen, das auch. Aber es ist auch diese Stelle, dass alle unsere Verbindungen der mit Jesus zuzuordnen und unterzuordnen sind. Und die Situation hier in diesen Versen ist, dass einer von beiden in einer bereits bestehenden Beziehung gegen Christus ist. Und dann soll der Christ natürlich versuchen, ihn zu gewinnen. Wie der ungläubige Ehepartner versuchen soll, den Ungläubigen zu gewinnen. 1. Petrus 3. Aber der Gläubige darf nicht um des lieben Friedens willen faule Kompromisse machen und muss immer wissen, seine erste Loyalität und seine erste Treue gehört immer Jesus. Aber Jesus soll mir nicht nur wichtiger sein als meine eigene Familie. Das fällt uns natürlich emotional schwer, das nachzuvollziehen. Und das kann im Grunde genommen nur Christus selbst in unserem Leben wirken. Und das Schöne ist ja, dass er dadurch letztlich unsere familiären Verbindungen auch stärkt. Aber er soll mir nicht nur wichtiger sein als meine eigene Familie, sondern Jesus soll mir auch und erst recht wichtiger sein als mein eigenes dickes Ich, als mein eigenes Leben. Und das führt uns zum vorletzten Kennzeichen. Der Jünger gibt sein Leben ganz für Jesus. Das sind die Verse 38 und 39. Es geht immer weiter, ne? Und wer nicht sein Kreuz auf sich nimmt, sagt Jesus, und mir nachfolgt, der ist meiner nicht wert. Und wer sein Leben findet, der wird es verlieren. Und wer sein Leben verliert, um meinetwillen, der der wird es finden. Die Römer hatten die Todesstrafe in Israel etabliert. Und Kreuzigung bedeutete Sterben. Und für viele bestand die Frage, entweder du schwörst dem Glauben ab, entweder du distanzierst dich von Christus oder du stirbst. Sterben, Kreuzigung oder Glauben verleugnen. Und das Kreuz auf sich nehmen, das kam von diesem Vorgang, dass die zur Kreuzigung Verurteilten den Querbalken, also dieses Patibulum, aufheben mussten und selber an den Ort ihrer Hinrichtungsstätte zu tragen hatten in der Regel. Sein Kreuz auf. Wer sein Kreuz trug, der war auf dem Weg zu seiner eigenen Hinrichtung. Der hatte mit seinem Leben abgeschlossen. Und in dem Sinne meint Jesus das. Du musst dein eigenes Ich in den Tod geben. Du musst sagen, Herr, dein Wille geschehe. Du darfst gerne zugeben, dass dir das schwerfällt. Und wir wissen, dass in uns immer wieder diese Gefahr ist, dass wir dann uns doch mit unserem dicken Eigenwillen durchsetzen wollen irgendwie. Aber Hingabe bedeutet, Herr, mein Leben gehört dir und du darfst damit machen, was du willst. Und danke, dass du mich nicht überforderst und danke, dass du mir vergibst, wenn ich immer wieder in der Versuchung stehe, dieses Kreuz abzuschütteln. Aber Herr, mein Leben gehört dir, du bist mein König und erbarme dich über mich in meiner ganzen Schwachheit und Versuchlichkeit, aber halte mich fest. Das meint Jesus hier im Grunde. Und dann das andere, wer sein Leben finden will, das meint in diesem Zusammenhang, wer sein Leben durch Verleugnung erkaufen will, wer sein Leben an Jesus vorbei irgendwie aus dem Schlamassel rausziehen will, der wird es verlieren, sagt Jesus. Aber wer bereit ist, sein Leben für mich einzusetzen, der wird es gewinnen, um meinetwillen. Es geht immer wieder um dieses um meinetwillen. Ne? In Vers 18, man wird euch um meinetwillen vor Könige führen. Vers 22, ihr werdet gehasst werden um meines Namens willen. Und hier in Vers 39, er wird sein Leben verlieren um meinetwillen. Es geht immer um Jesus, es geht immer um diese persönliche Verbindung zu ihm. Und dieses Kreuz auf sich nehmen, das beginnt nicht erst mit dem Märtyrertod, sondern das beginnt da, wo ich Jesus als meinen Herrn und König anerkenne, wo ich mich vor ihm beuge. Und das beginnt im Grunde mit der Bekehrung. Ich sage, Jesus, ich brauche dich und mein Leben gehört dir. Und ich bin angewiesen auf deine Vergebung und von nun an sei du mein Retter und mein Herr. Da geht das im Grunde los. Und dann hat Jesus aber versprochen, dass er uns durchtragen und uns auch reichlich beschenken wird. Das sind dann die letzten drei Verse, die wir noch lesen. Wer euch aufnimmt, der nimmt mich auf. Auch wieder diese totale Identifikation, ne? Wie sich Jesus mit uns identifiziert. Wer euch aufnimmt, der nimmt mich auf. Und wer mich aufnimmt, geht ja noch weiter. Der nimmt den auf, der mich gesandt hat. Und dann kommen diese Hinweise, wer einen Propheten aufnimmt, weil er ein Prophet ist, der wird den Lohn eines Propheten empfangen. Wer einen Gerechten aufnimmt, weil er ein Gerechter ist, der wird den Lohn eines Gerechten empfangen. Und wer auch nur einen dieser geringen, einen Becher mit kaltem Wasser zu trinken gibt, weil er ein Jünger ist, also um meinetwillen, weil ich sage euch, der wird seinen Lohn nicht verlieren. Wir können das jetzt nicht mehr im Einzelnen erläutern, aber wir sehen hier nochmal diese starke Identifikation zwischen Jesus und uns. Und wenn ein Bote Jesu ein Haus betritt, betritt Jesus dieses Haus. Und jedes Zeugnis ist wichtig. Egal, ob es von einem Propheten kommt, damals noch zu alttestamentlichen Zeiten, auch zu beginnenden neutestamentlichen Zeiten, oder von dem geringsten seiner Jünger. Jesus steht dazu. Und wer euch aufnimmt, sagt er, der nimmt mich auf. Und jeder Dienst, der irgendeinem Jünger um Jesu willen getan wird, der wird mit Lohn beschenkt. Und das schützt auch diejenigen, die in seinem Dienst unterwegs sind und sich von ihm aussenden lassen und denen er diese privilegierte, diese bevorzugte Stellung gibt, dass er mit seiner ganzen Autorität, mit seiner ganzen Macht, mit seiner ganzen Herrlichkeit und Größe sich vor uns stellt und sagt, so, und ihr gehört zu mir. Und wenn ihr irgendwo hingeht, gehe ich dahin. Und wenn sie euch prügeln, prügeln sie eigentlich mich. Und wenn ihr euch verantworten müsst vor ihnen, dann wird der Geist eures Vaters, meines Vaters, durch euch reden und euch beistehen. Ihr seid nie, nie mehr allein. Und so will der Herr uns senden. Es ging los mit den 12, dann kamen die 72, dann die 500 und dann mehrere Tausend am Pfingsttag. Und so ging es immer, immer weiter bis hier an diesem Punkt. Und wir haben die spezielle Situation gesehen, die Jesus hier anspricht. Aber wir haben auch gesehen, wie der Herr es dann immer weiter öffnet. Und schon längst sitzen wir mit im Boot. Schon längst geht es um unsere Hingabe an unseren Herrn. Das ist der Weg, den Jesus für uns bestimmt hat. Und wenn wir das zu verstehen beginnen, dann wird es uns wahrscheinlich gehen, wie Corrie ten Boom, die holländische Christin, das in einer bestimmten Situation erlebt hat. Und sie hat dann hinterher gesagt, sie hat zu Gott gesagt, Herr, ich schaffe das nicht. Herr, ich schaffe das nicht. Und vielleicht hast du das auch gedacht, in manchen Passagen dieser Predigt und ich gedacht, in manchen Passagen dieser Vorbereitung. Herr, ich schaffe das nicht. Und Corrie ten Boom sagt, das sei ihr aber gewesen, als ob Gott ihr geantwortet hätte, das weiß ich, Corrie, dass du das nicht schaffst. Aber ich bin froh, dass du es jetzt endlich auch weißt. Ich bin froh, dass du es auch weißt. Und die Apostel, diese 12 ganz normalen Männer, 12 ordinary men, die hätten diesen Seufzer von Corrie ten Boom dick unterschrieben. Und die wüssten auch, ich schaffe es nicht. Und Petrus wusste auch, ich schaffe es nicht. Und wenn Jesus das bewirkt, dass wir das erkennen, dann sind wir genau da, wo er uns haben will. Nämlich, dass wir sagen, Herr, du musst es in uns und durch uns und mit uns tun. Und darum bitten wir dich, dass du unser Leben veränderst und dass du uns gebrauchst und dass du uns in deinem Dienst hältst und dass du uns wieder losschickst und dass du uns dieses Herz eines Jüngers schenkst und all das in uns wirkst, was wir selbst in uns nicht haben. Und das Wichtigste an allem ist nicht, dass Jesus unseren Dienst haben will. Das ist ihm wichtig und dazu sendet er uns aus. Aber das Wichtigste, was Jesus haben will, das ist nicht deine Arbeit, sondern das bist du selbst. Und deswegen lasst uns das miteinander beten, wenn wir das dann miteinander singen, was Francis Ridley Havergale gedichtet hat und was Dora Rappert dann mit diesen Worten so übersetzt hat. Nimm mein Leben, Jesu, dir, übergeb ich's für und für. Nimm Besitz von meiner Zeit, jede Stund sei dir geweiht. Nimm du meine Hände an, zeig mir, wie ich dienen kann. Nimm die Füße, mach sie flink, dir zu folgen auf den Wink. Nimm die Stimme, lehre mich, reden, singen nur für dich. Nimm, o Herr, die Lippen mein, lege deine Worte drein. Nimm mein Gold und Silber hin, lehr mich tun nach deinem Sinn. Nimm die Kräfte, den Verstand ganz in deine Meisterhand. Nimm, Herr, meinen Willen, du, dass er still in deinem Ruh. Nimm mein Herz, mach hier es schon, dir zum Tempel und zum Thron. Nimm du meiner Liebe Füll, Jesus, all mein Sehnen still. Nimm mich selbst und lass mich sein, ewig, einzig, völlig dein. Herr Jesus, du weißt, das ist unser Wunsch auch. Wir wollen dir wirklich gehören mit unserem ganzen Leben. Und Herr, wir müssen dir auch bekennen, dass immer wieder in unseren Herzen sich Dinge einschleichen, die dem entgegenstehen wollen. Aber wir danken dir, dass du treu bist. Und Herr, wenn wir das lesen, was du zu deinen Jüngern gesagt hast und begreifen, dass du das grundsätzlich auch zu uns sagst, dann lass es uns dazu dienen, dass wir ganz neu in unserem Herzen berührt und angespornt sind, Herr, dir wirklich ganz zur Verfügung zu stehen. Und hab Dank, dass du dich so ungebrochen mit uns identifizierst, Herr. Und dass wir wirklich dir gehören dürfen. Bring uns sicher ans Ziel. Du hast es versprochen, Herr. Und lass uns dir treu dienen bis zum letzten Atemzug. Dir sei Dank und Ehre und dir sei all unser Leben gehören. Amen.